Hallo, hier sprechen Edgar Wallace.
Seine Nachbarn.
Hallo und herzlich willkommen bei Edgar Wallace, seine Nachbarn. Heute mal mit einer etwas anderen Folge, einer Folge ohne Rialto. Aber wie gewohnt ist dabei der Fabian.
Hallo.
Und ich bin die Silvia. Der Mats ist heute leider nicht dabei.
Der hat Welttournee.
Ja. Und ganz viele Korrekturen und... Wir beschäftigen uns heute mal mit Edgar Wallace und Afrika, würde ich jetzt mal so grob als Oberthema nennen. Und im Speziellen mit den Filmen von Towers Films, die in den 60ern entstanden sind.
Mhm.
Was hat Edgar Wallace eigentlich mit Afrika zu tun? Fabian, weißt du da irgendwas drüber?
Ich meine, mich zu erinnern, vage, dass er während der Burenkriege dort vor Ort war, als Korrespondent und als Sanitäter?
Ja, jein. Es gab zwei Afrika-Aufenthalte von ihm, da hast du mit beidem recht. Es gibt demnächst ja sogar ein Jubiläum von Edgar Wallace, deshalb würde ich da mal ein bisschen größer das Ganze aufmachen. Und zwar würde er am 1. April diesen Jahres seinen 150. Geburtstag feiern. Geboren ist er nämlich als Richard Horatio Edgar Wallace, als unehelicher Sohn eines Komödienschreibers und einer Schauspielerin. Wallace hießen seine Eltern gar nicht, er ist nämlich nach dem schottischen Freiheitskämpfer William Wallace benannt.
Ach Quatsch. Also
hat da den Nachnamen her. So als kleines Trivia-Wissen mal.
Aber hat er sich den selber gegeben oder war es einfach nur Künstlername?
Nee, den hat seine Mutter ihm gegeben. Beziehungsweise seine Oma väterlicherseits, die war nämlich die Arbeitgeberin von seiner Mutter. Ja. Alles schwierige Kindheit. Er wurde dann auch adoptiert. Wer zu seiner Kindheit mehr erfahren möchte, dem lege ich eine Biografie ans Herz von Wolfgang Schüler. Die ist 1999 erschienen. Edgar Wallace, ein Leben wie im Film. Da liest man echt viel, wie die Kindheit ablief. Er hatte ganz viele unterschiedliche Jobs und ja, auch viel als Hilfsarbeiter und hat dann eigentlich seine einzige Chance gesehen, Geld zu kriegen, indem er sich als Soldat bewirbt. Und darüber kam er dann eben zum Militär, war da als Sanitäter tätig und hat dort angefangen, eben Gedichte, Sketche und so weiter zu schreiben. Und da fing quasi seine Schreibtätigkeit an, weil das recht gut ankam bei seinen Patienten.
Ihm wurde das ja auch mit in die Wiege gelegt, ne? Also seine Mutter Schauspielerin, sein Vater war
Komödienschreiber, genau. Und seine Mutter hat dann ihm auch noch, obwohl er da schon adoptiert war, Theaterkarten gegeben. Also auch darüber kam er ans Theater. Also du hast schon recht, ja, das wurde ihm in die Wiege gelegt. Und beim Militär kam er dann 1896 mit 21 Jahren nach Südafrika zu seinem ersten Auslandseinsatz. Südafrika war da noch ein bisschen anders aufgestellt als heute. Also war ja noch die Südafrikanische Republik. Er war in Kapstadt jedenfalls, hatte da aber nicht so richtig viel zu tun und hat sich dort dann eben auch Schreibaufgaben selbst gegeben und Zeitungsartikel neu geschrieben. Also da ist auch noch mal seine Leidenschaft zu schreiben mit entstanden. Und er hat auch selbst gesagt, dass eine Expedition auch die Inspiration zu den Sanders-Büchern war, auf die wir jetzt dann gleich kommen werden. Geschrieben hat er das in seiner Autobiografie People, auf Deutsch Menschen, die ich auch gelesen habe, aber die würde ich eher nicht so empfehlen als Quelle, weil die ist ein bisschen anstrengend zu lesen und im Vergleich mit seiner Biografie, da merkt man erstmal, was er alles weggelassen hat. Also so Details zu Misserfolgen. Er hatte wahnsinnig viele Misserfolge in seinem Leben. Oder auch seine erste Frau wird auch verschwiegen. Und es sind generell eher so Episoden und Anekdoten, die da drin sind. Also wenn man was über seine Art zu denken lesen will, dann die von ihm selbst geschriebene Biografie. Wenn man eher was über sein Leben und wie das so war lesen will, dann eher die Biografie von Wolfgang Schüler. Die gibt da mehr her. Wie gesagt, in den 1890ern war er in Südafrika und dann auch als Kriegsberichterstatter tätig für die Nachrichtenagentur Reuters. Die war in Kapstadt stationiert. Er war da aber auch im heutigen Mosambik und im heutigen Simbabwe tätig und hat da eben über die Burenkriege mitberichtet auch. Mhm. also über den Zweiten Burenkrieg, der eben zwischen Großbritannien und der Südafrikanischen Republik herrschte. Das so ganz grob zusammengefasst. Und dann ist er zurück nach London und hat dort seinen ersten Sohn bekommen, Brian Edgar Wallace. Und auch im Jahr darauf seinen ersten Roman veröffentlicht, Die vier Gerechten. Da fing also seine Schriftstellertätigkeit so richtig an. Dann hat er noch als Sonderkorrespondent für die Daily Mail gearbeitet und war da weltweit unterwegs, in Kanada und Gibraltar, aber auch im Belgisch-Kongo. Und ja, hat da auch wieder nicht so gut berichtet. Er hat da wohl einiges missverstanden. Ja, er sollte über Massaker berichten und über Verbrechen an Sklaven, hat da aber wohl einige Falschinformationen verbreitet und wurde dann rausgeschmissen. Kam wohl häufiger vor. Jedenfalls sind wir dann 1910. Er ist zurück in London, hat irgendwie nur noch 3 Pfund in der Tasche und völlig sozial am Ende und bekommt dann ein Angebot, weil es heißt, naja, Sie schreiben doch gerne, haben Sie irgendwas Interessantes zu berichten? Sie waren doch mal in Afrika. Und so entstand dann eben seine Serie, der erste Kurzgeschichtenroman, Senders of the River. Der besteht aus 14 Kurzgeschichten. Wurde 1911 veröffentlicht und sollte dann zu einem Bestseller werden. Bis ins Jahr 1928 hat er eben 11 Teile über den Sanders geschrieben. Das ist ein Beamter, der in Afrika im Auftrag der britischen Regierung für Recht und Ordnung sorgen soll.
Ja, und genau.
Und eben dieses Sanders of the River wurde dann 1925 auf Deutsch übersetzt. Damals noch unter dem Titel 15 Jahre bei den Kannibalen in Zentralafrika. Und 2 Jahre später hieß es dann Senders vom Strom. Wer diese Kurzgeschichten mal selbst lesen will, die gibt es kostenlos online beim Projekt Gutenberg. Ich habe nur mal reingelesen. Diese Kurzgeschichten wurden mehrfach verfilmt. Einmal im Teufel aus Akasawa, was wir ja schon behandelt haben. Mhm. Aber eben auch von den Towers-Films. Und ja, mit denen hast du dich ja mehr beschäftigt, Fabian. Ich würde da mal meinen Referat weitergeben.
Mach mal die PowerPoint-Präsentation aus.
Ja, genau. Ja. Aber alles Weitere, was so Edgar Wallace betrifft, dazu, wie gesagt, einfach in den Büchern nachschauen, was so nach 1910 war.
Ich fange jetzt mal so an. Wer war eigentlich die Person des Harry Allen Towers? Der gute Mann wurde 1920 in London geboren und ist 2009 verstorben und schrieb zuerst unter seinem Pseudonym Peter Welbeck Romane. Seine Laufbahn dann Richtung Produktion und dergleichen beging während des Zweiten Weltkrieges. Da war er bei der Royal Air Force fürs Radio angestellt. 1946, also nach Ende des Zweiten Weltkrieges, fing er dann auch an, Filmbücher zu schreiben. So, und jetzt kommt ein Punkt. Da wirst du wahrscheinlich ein bisschen aufhellen, Silvia. Und zwar produzierte Towers mit seiner Firma Towers of London, die er zusammen mit seiner Mutter 1946 gründete, ein Radioprogramm. Dieses Radioprogramm heißt The Lives of Harry Lime.
Mhm.
Kommt da was?
Harry Lime ist der dritte Mann.
Richtig. So, das heißt, es gab eine mehrteilige Radiosendung mit dem Titel halt The Lives of Harry Lime. Wieder mit Orson Welles in der Hauptrolle.
Ach, spannend. Also eine Fortsetzung sozusagen vom dritten Mann.
Eine Fortsetzung.
Spannend.
Das Ganze ist mehrteilig, wie gesagt. Es gibt insgesamt 52 Teile, die zwischen 1951 und 1952 produziert bzw. veröffentlicht wurden. Später dann, wie gesagt, auch angefangen zu produzieren. Vorher aber gab es ein kleines Fauxpas, einen Skandal. Und zwar war Towers 1961 mit seiner damaligen englischen Freundin Mariella Nowotny in New York und hatten dort ein Hotel betrieben. Und es gab eine Anklage für die beiden, weil die angeblich ein Zuhälterring betrieben haben in diesem Hotel. Und Nowotny wurde dann vom FBI verhört und behauptete halt in ihren Aussagen, dass Towers ein sowjetischer Agent gewesen sei. Und der halt dafür verantwortlich war, kompromittierende Informationen über Personen zugunsten der UdSSR geliefert zu haben.
Okay, aber war da was dran oder hatte das irgendwelche Folgen?
Er sollte eigentlich angeklagt werden, entzog sich der Kaution und ist dann zurück nach England gereist. Das heißt, er hat sich einfach der Anklage
geflüchtet.
Und dergleichen, ist erst einfach geflüchtet aus den Staaten. Später, 1963, kam dann ein Zeitungsartikel bei der Zeitung Hearst Corporation raus Und da gab es anscheinend verschlüsselte Hinweise, dass die Dame, die angeblich in diesem Zuhälterring von den beiden angestellt waren, auch Liaison mit John F. Kennedy hatten.
Ui, okay.
Ja, alles sehr, sehr spannend und sehr mysteriös, aber halt alles sehr steile Thesen.
Ja, ja, ja.
Die Anklage gegen Towers wurde dann auch 1980 wirklich fallen gelassen, nachdem er dann eine Geldstrafe in Höhe von 4.200 Pfund gezahlt hat. So. So, dann fing er an, wie gesagt, in den 60er Jahren Filme zu produzieren.
Mhm.
Und direkt sein zweiter Film war Die Todestrommeln.
Was eben auf Sanders vom Strom basiert.
Genau, 1964 ist dann produziert worden Sanders und das Schiff des Todes. 1965 Ich, Dr. Fu Manchu.
Ah, ja.
Dann 1966 Das Rätsel des Silbernen Dreieck.
Mhm. Was dann aber nicht mehr in Afrika spielt.
Genau. 1967 Die 13 Sklaven des Dr. Fu Manchu und Die Pagoden zum fünften Schrecken. Also ist auch so ein.
Ist auch Wallace, ne?
So ein Edgar Wallace-Ableger, genau. Ja. 1968 Die Todesküste des Dr. Fu Manchu. 1972 Die Schatzinsel. Warum ich den hier nenne? Weil er da wieder mit Orson Welles gedreht hat.
Ah, okay.
Dann haben wir 1992, also 20 Jahre später, Die verlorene Welt. Beziehungsweise dann noch im selben Jahr ist dann auch produziert worden, Die Rückkehr in die verlorene Welt.
Sollten mir die was sagen?
Schon mal von gehört?
Nee.
Die Filme kamen ein Jahr raus, bevor Jurassic Park groß wurde.
War das so spät? Ach, krass.
Der erste Teil ist von 93.
Oh, okay, ich dachte.
Mhm. Und in diesem Film geht es auch ähnlich wie bei Jurassic Park um so eine Insel, die abgelegen ist, wo Dinosaurier noch leben bzw. überlebt haben. Es gibt einen Milliardär, der die Leute dahin haben will. Also sehr, sehr viele Querverweise.
Mhm. Und ich lese gerade nach einem Buch von Arthur Conan Doyle.
Also eine lange Schaffensliste von gut 60 Jahren. So viel zu seiner Person.
Mhm. Wir können ja noch mal kurz zurückspulen auf 1963, was da bei Rialto zeitgleich los war. Nämlich Der Zinker, Der schwarze Abt und Das indische Tuch. Und wir merken, das ist alles immer noch schwarz-weiß. Hier sind wir aber schon in Farbe. Weshalb Todestrommeln am großen Fluss auch teilweise wohl als der erste Wallace-Farbfilm beworben wurde.
Genau. Ich finde es gut, dass das Ganze in Farbe gedreht wurde, weil dieser ganze Flair rund um Afrika und ferne Welten und so käme, glaube ich, in Schwarz-Weiß nicht so gut rüber.
Ja, da hast du absolut recht. Also da braucht man schon das Sonnenfeeling. Ja. Genau, also im Veröffentlichungszeitraum befinden wir uns in den 60ern. Wir fokussieren uns jetzt nur auf die beiden Filme, die in Afrika spielen und lassen den Rest einfach mal weg, weil die doch zu anders sind. Also das Todestrommeln am großen Fluss und Sanders und das Schiff des Todes doch eher Anfang des 20. Jahrhunderts spielen, von der Handlung her.
Oh,
oder? Was meinst du?
Also der erste Teil ist ja noch während Besatzungsmacht in dem fiktiven Staat Gondra.
Ja.
Im zweiten Teil ist ja Sanders entlassen, weil das Land die Unabhängigkeit bekommen hat.
Ja, in der Handlung sind die schon eher so 10 Jahre oder so auseinander.
Ja.
Ja.
Aber ich würde ihn tatsächlich auch so, wie du sagtest, so Anfang des 19. Jahrhunderts platzieren, ja.
Ich habe, wie gesagt, nur mal in die erste Kurzgeschichte reingelesen und da wird erwähnt, das war lange vor dem Zeitpunkt gewesen, als die britische Regierung Sanders beauftragte, ein wachsames Auge auf ein etwa 250.000 starkes Kannibalenvolk zu haben, das noch 10 Jahre zuvor den Weißen ungefähr so angesehen hätte, wie wir das Einhorn.
Eieieiei.
Also wir befinden uns im Buch in der Zeit, wo quasi Afrika von den Europäern entdeckt wird, auf eine Art. Also da kommt wohl auch ganz viel mit Medizinmännern und mit Stammeskriegen und mit Kannibalen und so weiter vor.
Ja.
Das war jetzt eben zitiert aus der ersten deutschen Übersetzung.
Das kann man sich heute echt nicht mehr vorstellen, dass halt Weiße, in Anführungszeichen, halt einfach die Macht hatten über einen ganzen Kontinent.
Und davon war ja Edgar Wallace selbst einer. So. Also wenn auch nur als Sanitäter, aber er hat da ja auch teilweise, denke ich mal, aus eigenen Erfahrungen mitberichtet.
Hast du herausgefunden, wie er zu den Ureinwohnern steht? Wie seine Meinung, sein Bild dazu war? Oder ist das wieder gespiegelt in den Büchern oder in den Kurzgeschichten?
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das in den Kurzgeschichten teilweise vorkam, aber dafür habe ich die nicht genau genug gelesen. In seiner Autobiografie kommt es nicht so richtig vor. Also da könnte ich jetzt teilweise nicht erkennen, wer von denen schwarzer und wer weißer war, über die er schreibt. Aber nur anhand der Namen, deshalb kann ich es da jetzt gar nicht so genau sagen.
Also mit einem Fragezeichen deklariert.
Ja, und also gerade was ich ja auch meinte, er hat in seiner Autobiografie teilweise wirklich Dinge einfach weggelassen, die in seiner Biografie vorkamen. Ja. Deshalb würde ich nicht sagen, dass die eine ehrliche Quelle über seine Meinung ist. So, weil er da schon einiges geschönt hat und dann einfach weggelassen hat, warum er auf einmal kein Geld mehr hatte oder so. Sondern dann lieber erzählt hat, wie er einer Frau bei der Entbindung geholfen hat. Das ist lang und breit erklärt.
Also er hat sich einfach in seiner Autobiografie hat er sich einfach ins rechte Licht dargestellt und halt das Negative beziehungsweise die Verluste, die er gemacht hat, einfach ausgeblendet.
Ja, ich meine, die wurde 1926 veröffentlicht, aber er erzählt eigentlich nur bis 1914, was passiert ist. So. Ja, deshalb ist das auch ein bisschen seltsam, dass er eigentlich 10 Jahre schon mal gar nichts schreibt. Okay, was dann nach der Veröffentlichung war, ist ja irgendwie logisch, aber ja, die finde ich ein bisschen spannend.
Ein sehr spannender Mann.
Ja, ja, ja. Und ich glaube auch ganz viel nicht ehrlich zu sich selbst. Also er hat auch nicht aus seinen Fehlern gelernt. Er ist mehrfach ja dem Glücksspiel verfallen und so, also auch schon in Afrika. Ist immer wieder wegen Wetten verarmt und so weiter.
Selbst in seinem Erstlingswert, die 4 Gerechten, habe ich gelesen, dass er für die Lösung, was war das, des Tathergangs?
Für den Täter 500 Pfund auszahlen musste. Und das haben aber so viele rausgefunden, dass dann auch der Verleger gesagt hat, das zahlst du jetzt aus eigener Tasche und
das war halt nicht wenig Geld
da
damals.
Halt auch Probleme.
500 Pfund ist eine Stange.
Ja, ja, und dann war es wohl doch nicht so kompliziert, das rauszufinden.
Tja.
Und
was soll man dazu sagen?
Ja.
Sollen wir einmal auf den ersten Film zu sprechen kommen? Auf Todestrommeln am großen Fluss.
Wollen wir vorher noch kurz sagen, wo wir uns befinden?
In Afrika.
Also wir haben schon mehrfach gesagt, wir sind in Afrika. Im fiktiven Land Gondra, südlicher Teil des Kontinents. Gedreht wurde in Südafrika und Sanders und das Schiff des Todes wurde noch in Namibia gedreht und da ganz präsent auch noch die Skelettküste von Namibia. Was noch wichtig ist, Todestrommeln am großen Fluss spielt nur in Afrika, würde ich sagen.
Die Innenaufnahmen wurden tatsächlich in London gedreht, in den Bray Studios.
Und der andere Film spielt auch in London, aber auch auf See.
Ja.
Was würdest du zum Afrika-Feeling sagen?
Ich möchte es wie Joachim Kramm zitieren. Wallace kannte Afrika besser als die Regisseure. Man wird halt, wie gesagt, dieses fiktive Land halt reingeschmissen. Es startet ja auch relativ spannend ja in den Film ja hinein. Aber später dann, wenn die ja wirklich dann am Ermitteln sind, fehlen mir halt die Naturaufnahmen. Klar, du hast dann dieses Dorf später, dieses Zulu-Dorf ja.
Ja, bei den Todestrommeln, genau, ja.
Mal längere Fahrten in der Natur als Übergang.
Die klassische Safari.
Ja, ja. Ja.
Die glaube ich nicht so typisch.
Nee, glaube ich nicht. Also ich will jetzt hier nicht eingeblendeten Elefanten, Zebra oder eine Giraffe sehen, sondern wirklich so, weiß es nicht, sei es irgendwelche wirklich weiten Aufnahmen von der Savanne oder dergleichen, aber das fehlt hier einfach komplett, weil du hast einfach, wie die im Busch ja drehen, da siehst du halt Sand, Wüste, aber das war es halt auch an sich schon.
Also ich fand eigentlich Todestrommeln hatte schon ziemlich gutes Afrika-Feeling, der spielt ja sehr, sehr viel draußen oder dann auf irgendeinem Markt oder so, ist auch draußen und allein die Stadt, in der gedreht wurde, habe ich auch eher ein afrikanisches Gefühl. Während im zweiten Film, da erkenne ich eigentlich nur anhand der Statisten, die halt alles Schwarze sind, dass das irgendwo in Afrika sozusagen spielen muss. Während da halt deutsche Schilder da sind. Okay, kann schon sein, dass die Schilder da auf Deutsch waren, weiß ich nicht. Aber da hatte ich jetzt weniger Afrika-Feeling. Aber ich habe es schlimmer erwartet. Also ich habe da ein klischeehafteres Bild erwartet.
Ich glaube, wir können uns einig sein, dass die beiden, was Naturaufnahmen oder allgemein das Feeling für Afrika angeht, deutlich besser sind als Der Teufel kam von Akasawa.
Das auf jeden Fall, der ja später rauskam. Ja. Worum geht's denn jetzt eigentlich? Magst du mal zu den Todestrommeln was sagen?
Also es geht halt um Todestrommeln am großen Fluss. Nein, also
Wer trommelt denn da?
Ein ganzes Dorf trommelt. Nein, also, es geht ja darum, wie beim Verladen von Erdnüssen ein Beutel zum Hervorschein kommt. Ein Dritter kommt dazu, klaut den Beutel, Polizei wird aufmerksam, darunter halt auch der Assistent von Sanders, der ja mit einem anderen den ja verfolgt.
Der Assistent ist ein Schwarzer, das ist da vielleicht wichtig.
Und dann wird halt einer von den beiden Polizisten halt mit einer Klinge ermordet.
Mhm, mit einem typischen genau. Aufschrei.
Sanders ist halt dann dahinterher, das Ganze abzuklären, was überhaupt los ist, trifft dann auf den Jack Pearson, der hatte seine Finger überall im Spiel.
Ja, deshalb geht er automatisch zu dem. Also wie er wirklich auf den kam, war mir jetzt...
Ich meine, im Film wurde erklärt, wie er auf den kam, weil der Mörder in eine der Läden von diesem Jack Pearson geflüchtet ist. Ja. Deshalb kam er auf den.
Mhm. Ja.
Alles klar. Sagen, ja. Gut. Es stellt sich dann heraus, es geht um Diamantenschmuggel.
Was ja in Südafrika durchaus ein relevantes Thema war. Ich weiß nicht, inwiefern noch ist.
Ja, ich glaube, heutzutage geht es ja eher um die andere, um die selteneren Erden.
Ja,
Lithium und wie sie alle heißen.
Und eben entlang eines Flusses, weil das eben der Fluss, der Transportweg ist für diese Diamanten, so habe ich das verstanden. Und relevant ist da noch eine Klinik, ein Hospital, was der Umschlagsplatz sein könnte. So.
Dieses Hospital wird halt geleitet von Dr. Schneider, gespielt von Walter Riller.
Mhm.
Vor Ort ist auch ein Dr. Weiss, gespielt von Albert Lieven. Das heißt, die Namen kennen wir ja schon, die sind sehr bekannt.
Mhm.
Und Sanders lernt dann noch die Dr. Inge Jung kennen.
Eine von Marianne Frau.
Koch. Ja.
Ach so, sie sind eine Frau.
Ja.
Oh, Gott.
Sanders schickt da seinen Assistenten los, Tom Hamilton.
Mhm. Diesmal ein weißer Assistent. Also er hat zwei. So.
Er soll Dr. Jung abholen. Er wird nicht vom Vornamen gesprochen.
Ja, ja.
Ich muss sagen, es war ähnlich wie beim Gorilla von Soho, wo er dann eher überrascht ist, dass ein Mann eigentlich erwartet wird, aber eine Frau erwartet wird. Und im Gorilla von Soho war das ja auch ähnlich. Da wurde ja die Dolmetscherin erwartet, Uschi Glas.
Ach, stimmt. Oh ja.
Wo es eigentlich ja ein Mann sein soll. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, ja.
Und ich fühlte mich da sehr zurückerinnert.
Ja, ich weiß nicht, ob das Absicht war oder einfach die Zeit. Dass das immer noch untypisch war.
Ja.
So. Ja, auf jeden Fall, die Ärztin kommt dann der ganzen Sache auf die Schliche. Eigentlich ist es eher sie, die ermittelt und weniger Sanders.
Hm. Ja, Sanders ist ja parallel immer noch auf der Jagd nach den Bongola, der ja der Mörder des
Seines Kollegen ist, genau. Ja, und irgendwie gibt es dann auch noch eine Vergiftung, die da in dem Hospital ist. Aber das ist eigentlich eher so Nebenschauplatz. Also hauptsächlich geht es schon so um Diamantenschmuggel.
Es gibt ja dann diese Szene, wo ja, dann kommen sie halt bei diesem Zulu-Dorf halt an, das übrigens echt war. Also die haben wirklich dieses ganze Zulu-Dorf mit den Schwarzen und deren echten Häuptlingen, Medizimann, die Tänzerin, dazu verpflichtet. Und tatsächlich diese Szene, wie ja wirklich diese Beerdigung, also dieses Beerdigungsritual durchgeführt wurde, das war wirklich für einen Toten gedacht. Durch eine List findet halt Sanders heraus, der stößt halt gegen diesen Sarg und es öffnet sich dann der Deckel und da ist halt einfach nur Sand drinne. Und dadurch wird halt klar, dass halt das Ganze fiktiv gestellt wurde und Bongola halt immer noch lebt. Genau, aber hier möchte ich jetzt auch nicht weiter erzählen, weil dann kommen wir auch zum Ende.
Ja, kommen wir doch mal noch kurz zum anderen Film. Da ist ja Gondra dann unabhängig geworden, weshalb Sanders dann wieder in London ist. Arbeitslos, wird aber dann als Versicherungsdetektiv angeheuert. Ja, er soll Mr. Magnus beschatten, der in Afrika nach Diamanten baggert im Meer. Und da vermuten die wohl einen Versicherungsbetrug.
Ja, so. Weil es vorher bei einem ähnlichen Baggergrabeinsatz nach Diamanten zu einem Unglück kam und der Magnus dann halt von der Versicherung die Versicherungssumme bekommen hat, damit er dann seiner Arbeit wieder nachgehen kann.
Und der Film hat im Unterschied mehrere parallele Handlungen. Also der spielt einmal eben in Afrika, wie Sanders ermittelt, aber auch auf einem Schiff mit einer sehr schrägen Bootscrew, die geleitet wird von Heinz Drache. Also der ist da der Kapitän, aber hat so ein bisschen die
Crew. Janni von Kolze. Und da muss ich tatsächlich sagen, ich finde die Person, also Janni von Kolze, verdammt interessant. Es wird nicht offiziell gesagt, aber der ist Deutscher und der war halt im Krieg. Der war U-Boot-Kapitän. Das heißt, es wird hier tatsächlich auf den Zweiten Weltkrieg angespielt.
Mhm. Der verfolgt ja so seinen eigenen Plan noch parallel, weil er mit diesem Radar ein anderes Schiff sucht, wo ein Goldschatz mit versunken ist.
Genau.
Dieses Schiff, das ist eben das Schiff des Todes, das Titelgebende, denke ich mal. Das liegt aber eigentlich an der Skelettküste. Also das ist so eine Wüstenregion, wo sich eben nach und nach das Meer zurückzieht. Und dann eben diese Schiffe freigibt.
Ich habe ja vor ein paar Tagen schon einen Shownote gepostet von The Grand Tour, also die Nachfolgerserie von Top Gear. Und da sind halt die drei Moderatoren in der Media unterwegs. Sie kommen halt auch an dieser Skelettküste längs. Und ab Minute 8:30 sehen sie dann halt auch dieses Schiff. Gibt da wirklich eine längere Drohnenfahrt rund um diesen Schiff. Und man sieht halt, dass dieser Tanker mittlerweile über einen Kilometer von dem Meer weg ist. Ja, spannend.
Also viel mehr würde ich jetzt da zur Handlung gar nicht sagen. Eher so mal als Frage in den Raum gestellt, ist das für dich Krimi, diese Filme? Oder sind das Abenteuerfilme? Oder wie würdest du die so einordnen?
Ja und nein. Also ich fange jetzt mal mit dem ersten Teil an, Todestrommel und großen Fluss. Das ist wirklich schon ein Abenteuerfilm, weil es ja wirklich dann, ich sag mal, aus der Stadt, in Anführungszeichen, aus der Zivilisation rausgeht, mit einer Verfolgung nach dem Mörder. Und dieser Mörder zieht sich ja immer weiter hinaus auf Richtung dieses Zulu-Dorfs. Das heißt, weg, fernab von der Zivilisation. Ich finde den schon sehr abenteuerlastig, aber halt mit dem Hintergrund, dass es halt um einen Mord geht, der halt aufgeklärt werden muss. Das heißt, der Sanders hat hier wirklich ordentlich was zu tun. Der zweite Film, den finde ich tatsächlich mehr Abenteuer, einfach weil der halt auf See gespielt wird. Und den gibt es halt auch zum Ende hin bei diesem Schiffsruin ja auch noch mal spannende Aufnahmen von der Wüste und auch von den ganzen Skeletten, die da ja sind. Und dann ereignen sich ja so Anschläge, die ja eigentlich auf seine Person gegolten sind, aber halt andere zum Opfer fallen.
Ja.
Da gibt es ja dieses Autorennen vom einen Punkt zum anderen Punkt, wo halt der eine dann halt verunglückt, obwohl halt Sanders fahren sollte. Hier ist einfach kein Krimi, weil es ja keinen richtigen Mord gibt, sondern einfach Anschläge, die halt andere zum Opfer fallen. Das heißt, Sanders ist hier eigentlich theoretisch das Opfer, was halt aus dem Weg gebracht werden soll. Und durch diesen Nebenstrang, durch diesen Janni von Kolze, der ja sein eigenes Spiel spielt, der halt einfach während des Krieges einen Einsatz hatte, wo halt ein Schiff versunken wurde, was halt einfach arschviel Gold geladen hatte, fällt halt dann die Story rund um dieses, wir graben nach Diamanten halt einfach hinten raus. Weil sich dann alle halt auf dieses Schiff halt konzentrieren mit dem geladenen Gold. Ich finde den halt mehr Abenteuer und weniger Krimi.
Ja, gerade durch die vielen Ortswechsel ist es halt mehr Abenteuer.
Ja.
Und ich finde, Krimi ist schon eher ein begrenzterer Raum, begrenztere Personenkonstellation. Also du hast bei beiden Filmen auch nicht super viele Menschen.
Nein, nein. Wobei ich hatte kurzzeitig Angst beim Sanders und das Schiff des Todes. Es gibt ja dann diese Szene, wie halt Sanders ja dann bei diesem deutschen Schloss, wird ja auch im Film gesagt, in Südafrika halt ankommt. Und ich hatte kurzzeitig Angst, dass sich das jetzt zu so einem Kammerspiel weiterentwickelt. Also das ist dann halt
der Diener Eddie Arendt ums Eck kommt und
ja.
Oder Kinski als Butler oder keine Ahnung, ja.
Apropos Eddie Arendt, hier ist ja der komödiantische Zeitpunkt ja immer der Tom Hamilton, der ja in beiden Filmen also dargestellt ist, aber von unterschiedlichen Personen. Einmal von Todestrommel am großen Fluss von Jeremy Lloyd und in Sanders und das Schiff des Todes ist er da von Derek Nemo. Dargestellt.
Im ersten Film würde ich sagen, ist er eher so ein unterwürfiger Assistent.
Ja.
Und im zweiten Film ist es dann eher der tollpatschige Assistent.
Ja.
So.
Was ich aber schade finde, du hattest ja eingangs gesagt, dass halt Marianne Koch wieder dabei ist. Ich finde aber schade, dass sie halt einfach nicht wieder als Dr. Inge Jung wieder dabei ist, sondern einfach als Helga. Also Helga ist die Schwester von Janni von Kolze.
Ja, ich fand es auch seltsam, dass sie beide Male eine relativ ähnliche Rolle spielt von der Anlage her, aber halt völlig unterschiedliche Personen. Sanders lernt sie auch zweimal kennen.
Ja, genau.
Und kriegt sie beide Male rum.
Ja.
Also.
Es wäre halt schöner, wenn halt das wieder wirklich so ein wiederkehrender Charakter wäre als Dr. Inge Jung. Es ist ja auch gesagt worden im Todesraum im Großen Fluss, dass die halt in Afrika bleibt.
Und, ja, und dann sagt sie halt, oh, mein Bruder kommt jetzt gerade auch noch her. Ja. Willst du dem helfen? Keine Ahnung. Also. Oder halt wirklich komplett neu besetzen. Aber nachdem das ansonsten als Serie angelegt ist, finde ich, ist das halt seltsam, wenn du da jemand wiederkehrend hast, aber doch nicht wiederkehrend.
schöner Querverweis. Im ersten Film, so spielt ja die Vivi Bach mit. Krankenschwester Marlene Dorfmann.
Ja.
Und die Vivi Bach lernte 1963 bei einem Film den Schauspieler Dietmar Schönherr kennen. Also die sind seit 1965 verheiratet, haben auch später Filme zusammen gedreht. Und der Dietmar Schönherr, der spielt im Sender so ein Schiff des Todes
den Piet van Houten.
Den Piet van Houten.
Hm. Ja, könnte eine Empfehlung gewesen sein. Und Todestrommeln am großen Fluss war auch der erste Film, in dem Albert Lieven und Walter Riller zusammen gespielt haben, die allerdings in London Nachbarn waren und auch häufiger mit ihren Frauen gemeinsam Karten gespielt haben. Also die kannten sich gut, aber er hat in einem Interview mal gesagt, dass es schon seltsam ist, dass sie nach all den Jahren nach Afrika müssen, um gemeinsam arbeiten zu können. So.
Schon spannend. Das ist cool.
Fand ich schon witzig.
Das ist cool. Der Dr. Schneider, also gespielt von Walter Riller. Ich hatte kurzzeitig Angst, dass er wie beim Teufel von Akasawa dann einfach aus einfach aufsteht. Wenn du verstehst, was ich meine.
Wie aufsteht?
Naja, im Teufel von Akasawa war er ja am Rollstuhl gefesselt und steht dann ja einfach auf.
Ach so, das meinst du? Nee, ich hatte eher Sorge, er schreibt sein Testament.
Ja.
Und ich dachte dann, dass er am nächsten Tag einfach tot ist, bevor irgendwer sein Testament bekommen hat.
Ja, das könnte auch sehr Wallace-lastig sein.
Das
ja.
war meine Befürchtung.
Okay.
Ja, ich würde mal noch zum Hauptcharakter kommen, zu Sanders, den ich einen eher untypischen Wallace-Ermittler finde, der sehr körperlich aktiv ist.
Aha.
Er kämpft sehr viel und haut ständig irgendwen um.
Ja.
Er hat mich irgendwie an Sean Connery als Bond erinnert, aber ohne Lizenz zum Töten.
Ja, pass auf.
Oh, und jetzt hast du die Begründung, okay.
Es ist ja ganz merkwürdig, dass du dir ihn als Bond vorstellen konntest.
War er in der näheren Auswahl?
Richard
statt
Todd
Lassenby?
War, nee, Richard Todd war tatsächlich Wunschkandidat von I.M. Fleming als erster Bond.
Ach, krass. Ja, aber ich weiß warum. Also gerade, wenn er da so im Smoking sitzt, also es gibt ja beim zweiten Film so eine Szene, wo er in London in einer Bar ist, im Smoking. Und gerade das war für mich so Bond-Feeling eher. Hm.
Möchtest du noch mehr zu Sanders erzählen? Sonst hätte ich jetzt noch ein bisschen was tatsächlich zu dem Darsteller, zu dem Richard Todd.
Ja, gerne, weil ich habe nicht so richtig viel über ihn gefunden. Ich habe mal geguckt, was er so gemacht hat. Aber mir hat da, ehrlich gesagt, nicht so richtig was gesagt. Also das Bildnis des Dorian Gray war noch das Einzige, aber da kenne ich eher das Buch als den Film. Ja.
Wirklich prädestiniert für James Bond, weil Todd meldet sich kurz nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges freiwillig bei der Luftwaffe, bei der britischen Luftwaffe.
Mhm.
Und er war halt einer der ersten Fallschirmjäger, die beim Abwurf während des D-Days in Frankreich gelandet sind.
Ja, ah, okay.
Und es gibt da auch zwei Filme drüber, weil sie einfach während der Operation Tonga eine Brücke erobert haben, beziehungsweise dann verteidigt haben. Also diese Verteidigung wurde auch verfilmt und Todd spielte dann auch seinen ehemaligen Vorgesetzten dann in diesem Film nach.
Oh, cool.
Das ist alles sehr, sehr spannend. Also an sich ist er durch seine ganze Karriere bei der Armee wirklich prädestiniert für einen Bond, weil Bond war ja auch, bevor er zum Secret Service kam, ja auch Soldat.
Naja, und er hat quasi James Bond schon gelebt.
Ja.
Dann muss man es nicht nochmal spielen.
Und er ist aber 1946 aus dem Dienst der Armee im Rang eines Captain ausgeschieden.
Hm. Ja, und im zweiten ist er halt nicht Bond, weil er nicht selber das Auto fährt, sondern eine Frau das Auto fährt.
Ja. Wobei, es gibt auch Bonds, wo halt Bond Beifahrer ist und eine Frau.
Ja, okay, das ist ja das mit einer Ente oder so.
Eine Ente, genau.
Ich würde noch eine Person erwähnen, und zwar Bosambo. Das ist der schwarze Assistent von Sanders, also im Gegensatz zu Hamilton. Der kommt nur im ersten Film vor. In den Büchern kommt er aber mehrfach vor, ist wohl auch ein Häuptling eines afrikanischen Stammes, der Okori. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht recherchiert, ob es die wirklich gibt. Allerdings habe ich über den Darsteller recherchiert, Simon Sabela, der auch ein Zulu war und eben Dolmetscher für diese Szene in diesem Zulu-Dorf, weil da einfach niemand Englisch konnte und deshalb war er da der Dolmetscher.
Mhm.
Der wurde später auch Regisseur. Und seit 2013 gibt es einen südafrikanischen Filmpreis, der nach ihm benannt ist. Der Simon Mapunu Sabela Film and Television Award, der auch zumindest letztes Jahr noch verliehen wurde. Einfach eine Person, die sehr oft in den Berichten über den Film untergeht. Also ganz oft wurde sein Name auch gar nicht erwähnt. Und ich habe nur ganz zufällig mal seinen Namen gelesen und mich da eben reingelesen.
Mhm.
Weil er ja zumindest doch einige Dialogszenen auch hat. Die Statisten dagegen sind fast alles Schwarze, würde ich behaupten. Und es gibt eigentlich nur zwei, die sprechen. Eben der Bosambo und der Stammeshäuptling hat auch noch irgendwie einen Satz.
Ja, und der Bangola halt auch nur zwei, drei Sätze,
ja,
als er dann gestellt wird.
Die haben aber, soweit ich aufgepasst habe, alle eher so gebrochenes Deutsch. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der englischen Version ist, ob die da dann gebrochenes Englisch sprechen oder irgendwelche Akzente haben, weiß ich jetzt nicht. Dann können wir mal noch kurz drüber reden. Du hast ja am Anfang schon gesagt, dass du froh bist, dass das nicht in Schwarz-Weiß gedreht wurde.
Ja.
Da gebe ich dir völlig recht, weil das Afrika-Feeling ist gerade dadurch da, dass einfach so viel draußen gedreht wurde. Also gerade im Vergleich zu den Rialto-Wallace-Filmen, die ja eher als mysteriös und so angelegt sind, ist hier einfach sehr viel Sonne, sehr viele lange Kamerabilder dann doch, also wo dann irgendwie ein Schwenk über den Hafen oder ein Schwenk über die Wüste oder so ist. Ja, ansonsten würde ich sagen, ist es relativ ähnlich wie der Akasawa-Film.
Oh.
So bloß von der Bildgestaltung her.
Okay, gut.
Ist es jetzt ansonsten nichts Besonderes. Du hast jetzt nicht, wie in manchen anderen Filmen, dann dieses krasse, man filmt von unten, was wir jetzt zuletzt ein paar Mal hatten. Oder dass da irgendwie besondere Kameraperspektiven mit, man filmt durch irgendwelche Dinge durch oder man filmt in einen Mund beim Zähneputzen oder was das war. Also sowas hat man hier jetzt nicht.
Der erste Film geht ja wirklich mit dieser Verfolgungsjagd ja los und dann den Mord und dann schwenkt das ja in die Credits ja über. Das heißt, man hat sich da ja schon so ein bisschen altbewährtes ja orientiert und das halt mit übernommen. Im zweiten Teil mit dieser längeren Kamerafahrt über die Skeleton Coast mit dem Erzähler im Hintergrund.
Ja, der erste Film hat mich bei den Intro-Credits auch sehr irritiert, weil der keine spezielle Musik hat. Ich bin so gewohnt, dass bei den Credits irgendein Titelsong sozusagen läuft. Und das haben wir hier nicht. Generell, um jetzt mal auf die Musik zu kommen, es sind sehr viele Szenen ohne Dialog, die aber dafür mit Musik unterlegt sind. Es kam mir mehr vor als bei Rialto-Filmen.
Aber ich finde halt nichts, was halt wirklich so im Gedächtnis geblieben ist.
Nee, also es ist jetzt kein besonderer Soundtrack. Teilweise schon ein bisschen klischeehaft afrikanisches Getrommel.
Mhm.
Also vor allem im ersten Film gibt es ja diese eine Szene, die nachts am Fluss spielt. Ja, das war schon sehr viel afrikanisches Getrommel. Aber es hätte auch schlimmer sein können, also klischeehafter. Ich finde es okay. Was ich dem zweiten Film ankreiden würde, der will die ganze Zeit dramatisch sein, ist es aber gerade in der einen dramatischen Szene, die unter Wasser spielt, nicht. Da ist sowas von langweilige Musik, wo eigentlich so eine große Kampfszene ist. Die funktioniert überhaupt nicht für mich.
Also die beiden Filme bauen eher auf das, was gezeigt wird, als statt auf die Musik.
Ja.
Es wird hier mehr mit dem Bild und mit dem vor Ort gearbeitet. Und da finde ich halt im ersten Teil gut, dass halt dieses Trommeln, dieses Todestrommeln, was ja gesagt wird, zum Glück ja nur zweimal, beziehungsweise dann ja auch in der Nacht halt ein drittes Mal zu hören ist. Und das halt nicht über die Dauer des Films immer mal wieder aufploppt.
Ja.
Da kommen wir halt direkt schon den Punkt, dass halt die Titel der jeweiligen Filme halt einfach nicht so hundertprozentig passen. Da hätte ich mir dann eher hier, was war das, Diamantenfluss oder so, wäre ja irgendwie passender gewesen, weil es wird ja darüber gesprochen,
Diamantenfieber.
Dass die Diamantenfieber. Passend zu dem ursprünglich gedachten James Bond, ja. Aber Diamantenfluss wäre für mich jetzt ein passender Titel. Und Xanos und das Schiff des Todes, weiß ich nicht. Also das Schiff
es
des
ist
Todes,
ja kein Schiff des Todes so richtig. Und das Goldschiff oder so?
Das wäre
zu viel Spoiler.
Ja.
Ja.
Das ist halt einfach so, weißt du, wenn das jetzt so eine Geistergeschichte, so ein Geisterschiff nachher aufploppt an der Südafrika-Küste.
Ja, das stimmt.
Also es passt halt nicht so hundertprozentig. Also klar, gut, dass man Sanders halt erwähnt mal, weil der halt wirklich die treibende Person halt in diesem Film ist. Da hätte ich dann eher gesagt, man nimmt den originalen Romantitel, Sanders vom Strom, Punkt.
Aber eher bei Todestrommeln eher gepasst. Wobei das halt auch so nichtssagend ist. Sanders vom Strom.
Im zweiten Teil nimmt man dann einfach Sanders vom Ex-Strom.
Naja, aber es ist auch grammatikalisch einfach seltsam. Also vom Strom, was? Elektrizität oder was? Also ich finde da auch die deutsche Übersetzung nicht so richtig dolle.
Ja, ist ja so altbacken.
Ja, also ich meine, es ist besser als dieses 15 Jahre bei den Kannibalen in Zentralafrika.
Das ist ein langer Titel.
Naja, das ist ja der Übertitel der Kurzgeschichten. Die gibt's jetzt auch nicht so richtig was her. Von Der Teufelswald, Der Zauberdoktor, Der Einsame, Der Seher, das ist für mich Asterix, oder Die Hüter des Steines. Es gibt halt einfach keinen guten Wallace-Originaltitel und deshalb musste man sich was Neues ausdenken.
Mhm.
Ja.
Dadurch, dass du ja dich ja sehr viel eingelesen hast zu Sanders und halt auch zu Wallace während seiner Zeit in Afrika, was ist dein endgültiges Fazit zu diesen beiden Filmen?
Ich glaube, es ist der zweite Film, den ich jetzt zitieren könnte. Nette Type für einen Wallace-Krimi.
Ja, okay.
Ja, also fühlt es sich für mich nach Wallace an. Es ist nicht so richtig mysteriös. Es ist halt nicht schwarz-weiß, es ist kein Nebel da.
Nee, du hast halt aber auch keinen Monster of the Week, wie man das ja in den Wallace-Filmen ja regulär kennt.
Richtig, man hat jetzt auch keine Bande oder so. Oder kein wirklich das Bandenoberhaupt. Kein geheimes Bandenzeichen wie ein roter Kreis oder sowas. Der Sanders kämpft mir einfach zu körperlich für einen Wallace-Inspektor. Die Frau als Ermittlerin bei den Todestrommeln ist auch seltsam, weil ich weiß gar nicht, ob man so eine starke Frauenrolle ist selten. Also beim Gorilla vielleicht noch ein bisschen. Aber ja, das ist alles so ein bisschen untypisch. Was für mich typisch Wallace ist, sind so ein paar Nebenaspekte wie der Inspektor kriegt das Mädchen. Hamilton als alberner Sidekick ist recht typisch.
Ja.
Generell das Verhältnis von Frauen und Männern ist vor allem in Todestrommeln sehr typisch. Also die Marlene, die ja von jedem Kerl irgendwie angebaggert wird und auch die Dr. Weiss, die auch von jedem angebaggert wird, ist typisch Wallace, auch wenn ich es nicht gut finde. Aber ja. Ja, so ein bisschen Wallace-Feeling ist vielleicht noch die Szenen in einer Bar, aber im Prinzip das Milieu und so, also die Milieuunterschiede, es ist eher erzwungen, wenn ich jetzt da Bezüge herstellen möchte. Ich finde es interessant, mal diese Seite von Wallace zu sehen, aber ich würde es jetzt nicht als Wallace-Filme bezeichnen, sondern eher als Abenteuerfilme der 60er. Und wenn ich jetzt nicht wüsste, dass da Wallace dahinter steckt, würde ich es, glaube ich, nicht erkennen. Und die Bezüge, die ich dann sehen würde, eher sagen, ach, ist das eine Anspielung auf Wallace? Aber nicht, dass da im Ursprung irgendwo Wallace dahinter steht. Was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass halt die Vorbilder, also die Bücher, einfach Frühwerke von Wallace sind. Also er hat ja relativ wenige Romane davor geschrieben, die dann als Filme oder so bekannt wurden.
Ja.
Da war er das meiste wirklich 1924, 25 rum und nicht 1911. Ich weiß nicht, ob man es sich geben muss. Eher nein. Was meinst du? Ist das Wallace für dich?
Also ich kann mich da halt im wesentlichen Punkten bei dir halt anschließen, als wirklich mal so Fernweh-Story zu sehen, finde ich das schon relativ spannend, weil das ja wirklich vor Ort gedreht wurde und nicht so wie im der Teufel kam aus Cassava, wo wir sind in Portugal und wir machen das jetzt einfach in Afrika, und um Kosten zu sparen. Die Person ist Sanders, finde ich halt wirklich an sich cool. Der weiß, was er will und findet immer seinen Weg. Und klar, er kriegt mal das Mädchen und so, obwohl es dieselbe Schauspielerin immer ist.
Der hat halt nur einen Typ
frei. Der hat halt nur einen Typ frei, das ist halt Marianne Koch. Nicht mehr, nicht weniger. Und wie du schon sagtest, also er wirkt halt wie ein Bond. Und ich muss tatsächlich sagen, wenn du den zweiten Film, den kannst du umschreiben und dann wirkt es halt wie ein Bond-Film, der dann halt eingeschleust wird in so eine Organisation und dann stellt sich heraus, dass die eigentlich noch Gold schiffen und dann hat sich aber ein Dritter dafür entschieden. Weißt du was? Ich habe während des Zweiten Weltkrieges war ich Unterseebootkapitän und habe da ein Schiff in die Luft gejagt und da habe ich herausgefunden, dass das halt einfach eine Arsch viel Gold dabei hat. Und dann gibt's halt dann diesen Streit halt darum.
Ja, da müsste ja der Bösewicht irgendwie präsenter sein und noch in einer völlig abgedrehten Zentrale sitzen. Einem U-Boot oder so.
Da kannst du den Magnus einfach dann als Blofeld einsetzen. Mhm. Dann hast du das direkt schon, dann ist er ein bisschen abgedreht. Aber tatsächlich, die Filme sich mal anzuschauen, um mal zu sehen, wie Afrika und Wallace zusammenarbeiten, beziehungsweise wie halt der Sanders umgesetzt wird ins Filmische, das ist schon mal cool. Das kann man sich mal auf jeden Fall einmal angucken und dann stürzt es halt weg. Wir haben ja auch zum Glück das Ende ja offen gelassen bei den beiden Filmen, von daher, die Nachbarschaft kann sich sehr, sehr gerne die beiden Filme angucken.
Ja, also die dauern auch nur jeweils knappe 90 Minuten, ja, wenn überhaupt. Und ich würde mir eher, glaube ich, die Todestrommeln anschauen. Dann haben wir's und machen nächsten Monat weiter mit einem Farbfilm. Diesmal auch mit Mats dann. Wer aufgepasst hat, weiß auch schon, um welchen Film es dann gehen wird.
Und falls es den einen oder anderen noch nicht aufgefallen ist, wir haben uns schon bei Twitter, was wir ja schon angekündigt haben, jetzt auch endgültig zurückgezogen. Von daher, wenn ihr mehr von uns haben möchtet, dann schaut eher bei Instagram und bei Facebook rein und da ist was los.
Da hat sich ja auch zumindest zum letzten Film eine nette Diskussion auch ergeben.
Ja, wie die einzelnen Mac-Menüs in Wallace Bezug aussehen würden.
Genau, und ja, vielleicht ergibt sich da ja auch ein bisschen Gespräch zu dieser Folge hier. Würde mich freuen und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder.
Ganz genau.
Jo, mach's gut.
Tschüss.
Dieser Podcast ist ein reines Hobbyprojekt und steht in keiner Verbindung zu den Produzenten dieser Filmserie. Alle Rechte sind den ausführenden Firmen und Personen vorbehalten. Folgt uns gerne bei YouTube unter Seine Nachbarn auseinandergeschrieben oder bei Instagram und Facebook unter Seine Nachbarn zusammengeschrieben. Lasst gerne über diese Kanäle auch Kritik, Informationen und Anregungen da. Vielen Dank fürs Zuhören.